Servus, hier ist die Ingo Nomsen Show mit einer neuen Ausgabe. Ich bin Ingo Nomsen und ich find's klasse, dass du mit dabei bist. Auf meiner Reise zu neuen Zielen begleitet mich diesmal Professor Dr. Thorsten Hennig-Thurau. Der Mann ist der Spezialist für Entertainment Science, für Musik, Film und Fernsehen. Er forscht an seinem Lehrstuhl für Marketing und Medien in Münster, was Entertainment erfolgreich macht, und arbeitet dazu mit Kollegen aus der ganzen Welt zusammen. Dachte mir, das ist nicht schlecht, dass ich mich auf dem Weg zu meiner eigenen Abendshow mal mit so einem Fachmann unterhalte. Zwei seiner Studien haben mich dabei in den letzten Wochen besonders fasziniert: Angriff aus Hollywood und Quo Vadis deutsche Medien. Beides mal im Mittelpunkt, die Streaming-Riesen aus Hollywood, die jetzt alle hochwertigen Content produzieren und dem klassischen Fernsehen bei uns Konkurrenz machen. Die Zukunft des Fernsehens steht jetzt nach den Studien auf ziemlich wackeligen Beinen. Echt spannend, auch für dich, wenn du einfach nur als Film-, Fernseh- und Entertainment-Fan mal einen anderen Blick aufs Thema haben willst. Was mich übrigens total freut, ist, dass gerade jetzt ein deutscher Film international direkt mit Veröffentlichung auf den ersten Platz der internationalen Netflix-Hitliste gesprungen ist. Blood Red Sky. Ein Horrorfilm über eine Flugzeugentführung, bei der ein weiblicher Vampir die Dinge in die Hand nimmt, von Regisseur Peter Thorwart. Hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein großer Horrorfan bin, aber es ist ein klasse Film geworden. Über zwei Stunden lang, echt gutes Horror-Entertainment, hat die Red Pack Film aus München gemacht, bei der auch mein Bruder mit am Start ist. Glückwunsch zu diesem Film wirklich. Ein Oscar-Preisträger hat die Special Effects gemacht, Blood Red Sky ab 16, also keine Splatterkiste, aber wirklich spannend. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so ein Streamer werde. Ja? Aktuell streame ich sogar dreifach. Also ich habe Amazon Prime Video, Netflix und ein Schnupper-Abo bei Apple Plus. Da habe ich jetzt gerade mit Ted Lasso angefangen. Eine sehr lustige Serie. Eine sehr lustige kleine Serie. Über einen Football-Trainer aus Amerika, der einen englischen Fußballclub retten soll. Super witzig und auch berührend. Die Serie hat irgendwie alles. Gerade ist die zweite Staffel raus. Jason Sudeikis spielt die Hauptrolle. Vielleicht kennt ihr ihn aus Kill the Boss. Eine wirklich echt süße Serie. Ich habe bis heute Nacht um 1.30 Uhr sowas habe ich geguckt, bis mir die Augen zufielen. Aber es hat sich gelohnt. Habe ich nicht bereut und ich streame heute weiter. Hätte ja nie gedacht, dass ich so ein Streamer werde. Ja? Ich bin ein Kind des klassischen Fernsehens. Wie oft hatte ich als Kind und Jugendlicher gedacht, das ist das Ziel aller Träume. Da gibt es nichts Besseres. Ja? Im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen, die großen Showmaster und Entertainer bewundern. Hans-Joachim Kuhlenkampf, Rudi Carrell, Thomas Gottschalk. Und je älter ich wurde, umso mehr war ich dann auch von den amerikanischen Late-Night-Stars begeistert. Jay Leno oder David Letterman. Das war immer die große Frage. Ich habe sie beide geliebt. Live-Publikum unterhalten mit allem, was diese Entertainment-Palette hergibt. Sketche, Stand-Up, Songs, Talks. Das hat mich als Kind schon fasziniert. Ja? Und die Vorzeichen für meine eigene Karriere vor der Kamera standen dann denkbar schlecht. Ich war in der Berufsberatung am Gymnasium und da sagte der Berufsberater, der beim Bayerischen Rundfunk arbeitete: Was, du willst Moderator werden, Ingo? Tja, das ist ganz schwierig. Vergiss es, das wollen alle werden. Das kann ja nur in Ausnahmefällen funktionieren. Hab damals schon gelernt, anhand meiner eigenen Geschichte, dass es doch funktionieren kann, wenn du es wirklich willst. Also nach meiner Meinung kann ja wirklich alles klappen, wenn du es wirklich willst. Dann ist auch egal, wie lange es dauert, bis es klappt. Obwohl ich jetzt mit der Abendshow nicht warten will, bis ich 92 bin. Ja? Entertainment, eine spannende Kiste heute, die sich dem Feld jetzt mal von der anderen Seite nähert, mit einem Wissenschaftler, der nicht nur selbst Fan ist und Entertainment gern konsumiert, sondern, du wirst ihn gleich kennenlernen, der es eben auch seziert und guckt, warum ist was so erfolgreich. Ich garantiere dir, wenn du dich von Film, Fernsehen und Musik auch so gern unterhalten lässt wie ich, wird dir unser Gespräch nochmal ganz neue Einblicke geben. Von Serienhighlights über Shows bis Rap und Hip-Hop, wir haben eine ganze Menge besprochen. Viel Spaß damit und gute Unterhaltung.
Hi, hier sind die Ehrlich Brothers und das ist die Ingo Nomsen Show.
Recording in progress.
So beginnt meine Vollismus.
Ja, genau.
Diese Sitzung wird aufgenommen.
Ja, grüß Sie, Herr Professor, Sie sitzen im Kino.
Ja, genau. Ich sitze im Kino. Das ist allerdings ein bisschen Trickserei, weil das nämlich ein virtuelles Kino ist. Aber man fühlt sich trotzdem besser, als wenn man in diesem etwas arg nüchternen Seminarraum hier sitzen würde.
Ja, wenn es um Entertainment geht, da sieht es ja um die Kinos im Moment gar nicht so gut bestellt aus, oder? Sind da die Hälfte der Kinos im Prinzip schon weg vom Fenster, bevor es überhaupt wieder richtig losgeht?
Oh, sie fangen aber an mit, gleich an mit
Na, ich liebe Blätter, Kino, die wir, ich liebe
die wir
Kino.
Gleich, die wir gleich bohren müssen, meine Güte. Also, oh, ich wollte hier so irgendwie bei uns in der Marktforschung heißt das immer, Eisbrecherfragen zuerst. Nein, aber ich kann natürlich direkt gleich einsteigen. Genau, ist das Kino abgeschrieben? Nö. Ist es gar nicht. Wie heißt dieser grundsätzliche Satz, die Zukunft ist das, was wir machen, und das stimmt auch. Jetzt ist das natürlich nicht ganz so, wenn ich sage, in der Zukunft möchte ich gerne zum Mars fliegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, nicht riesig groß. Deshalb ist es natürlich nur so ein bisschen wahr, dieser Satz, die Zukunft ist das, was wir draus machen oder was die Kinobesitzer draus machen. Ganz konkret ist es so, dass es einen massiven Trend gibt hin zur Digitalisierung, und der heißt in Bezug auf Film und Spaß und Unterhaltung heißt der, wir wenden uns hin den digitalen Formaten, und das Kino ist ein nicht im Kern digitales Format. Deshalb ist da ein Druck auf dem Kino, und das Kino muss einen Weg finden, da rauszukommen. Ich glaube, das ist aber ein gutes Kino, darüber können wir gleich nochmal reden, was das eigentlich ist, ein gutes Kino, da durchaus Möglichkeiten hat, auch in der zukünftigen Landschaft, Unterhaltungslandschaft, im Unterhaltungsportfolio von uns Menschen einen Platz zu haben, aber das muss sich schon ein bisschen anstrengen.
Ja, Digitalisierung ist ja so eine Geschichte, in den 90ern ist das noch belächelt worden, was da wohl draus wird, dann ist irgendwann die Musikwelt umgefallen mit Napster am Anfang, und plötzlich konnte jeder seine eigene Musik veröffentlichen und rausbringen, brauchte keine Plattenfirmen mehr. Jetzt schüttelst das Fernsehen seit ein paar Jahren ordentlich durch. Das ist ja schon eine richtige Revolution, und wer da seit Jahrzehnten ganz gepflegt in seinem Sender saß und die Zuschauer bespaßte und wusste, es gibt nicht so viel Konkurrenz, der muss sich anstrengen. Aber aus dieser kurzfristigen Schockstarre habe ich irgendwie das Gefühl, sind die Sender eigentlich raus? Jetzt wird wieder geackert und der Blick in Richtung Zukunft gelenkt.
Ja, ich...
Sie glauben noch nicht dran.
Ich weiß es nicht genau. Also es ist so, ich beschäftige mich wirklich seit 25 Jahren mit der Digitalisierung. Ich habe 1995 damals als Doktorand bei uns am Lehrstuhl meiner Doktormutter und den Kollegen der Doktoranden habe ich Vorträge gehalten darüber, wie das mit dem Internet und der Marketingwissenschaft so sein wird, ja, und beschäftige mich seitdem. Und es ist halt so, dass die Digitalisierung einfach immer in bestimmten Schüben kommt, und diese verschiedenen Schübe, da haben wir einfach eine Neigung zu sagen, naja, da haben wir es jetzt hinter uns. Ne? Am Anfang war das so, die Leute haben gesagt, ich habe jetzt eine Website, und damit ist Digitalisierung ja erledigt. Dann hat einer gesagt, Mensch, dann haben sie alle über Social Media gelacht, wissen Sie, da haben alle gesagt, ja, alles haben wir jetzt. Und dann hat irgendeiner mal gesagt, ein paar Jahre später, ja, jetzt haben wir auch einen Social Media Manager und so, der tippt da irgendwas rein, und damit ist vorbei. Genau, und so geht das ein bisschen weiter. Ich bin der festen Meinung, dass, sagen wir, wir nennen das ja wie ein Phänomen, ja, Disruption, was wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen, in allen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Lebens wahrnehmen. Das heißt, eine radikale neue Technologie kommt und verdrängt eben und die vorhandenen. Das ist längst nicht vorbei, und der kann man nur begegnen. Die kommt immer schleichend oder in Schüben kommt die, was das Gemeine und Gefährliche ist. Und diese neue Technologie, die ist erst am Anfang. Und wenn man da auf Senderebene, auf Medienhausebene nicht, sag mal, all in geht, wenn man da nicht richtig reinspringt und sagt, wir stellen unser ganzes System um, wir erfinden uns neu, dann ist das so, dass einfach der Abgesang ein bisschen länger dauert, aber weiterhin genau das bleibt, nämlich ein Abgesang.
Ja, man hat ja immer das Gefühl, sobald man über Wissenschaftler spricht, die sich mit Unterhaltung, mit sowas Schönem, mit sowas, was uns dein ganzes Leben lang begleitet und was Zentrum des Lebens vieler Menschen ist, dass wenn man sich dann aus wissenschaftlicher Seite damit beschäftigt und auf dem Reißbrett sagt, so und so muss es laufen, dann ist es erfolgreich, dann kommt nur irgendwie Massenware raus, die keinen mehr hinterm Ofen vorholt. Aber soweit ich das verstanden habe, ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall, oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also ich denke, man wird immer gesagt, ich habe relativ viel schon geforscht zu dieser Frage, wie verändert Digitalisierung und digitalen Möglichkeiten eigentlich die ganze Unterhaltung, und hat dann gesagt, ich hätte eine Formel entwickelt, würde an einer Geheimformel arbeiten, wie man denn erfolgreiche Unterhaltung oder erfolgreiche Kunst macht. Und das sei ja alles ganz schlimm. Für mich ist das so, dass dafür erstmal braucht es die Algorithmen und die Digitalisierung gar nicht. Einen Transformers kriegt man auch ohne Digitalisierung hin. Das sind die Marketingmanager, das sind die Ökonomen in den Konzernen, die in dem Fall überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun haben, die einfach eine Entscheidung treffen, womit das meiste Geld eingenommen werden kann. Da spielt Digitalisierung so eine kleine Rolle, weil man einfach weniger Distributionskosten im Kino zum Beispiel hat und weil man globales Publikum erreichen kann. Aber eigentlich ist das nicht entscheidend.
Ich meine, dieses Entertainment-Science-Geschäft kann ja eigentlich nur von Leuten gemacht werden, die Entertainment lieben, oder? Sie sind auch jemand, der Serien binge-watcht und sich gerne Sachen reinzieht, die wirklich unterhaltend sind.
Also bei mir ist es so, dass ich immer sage, die Digitalisierung hat, wie alle so, you win some, you lose some. Digitalisierung heißt eben, bestimmte Dinge tatsächlich zu algorithmisieren. Da sind Dinge, die kann man rechnen, die man vorher nicht rechnen konnte.
Sag mal ein Beispiel.
Aber ich kann zum Beispiel rechnen, wenn ein Ende eines Films blöd ist. Oder wenn ich ihm sage, ich möchte einen neuen Thriller produzieren. Ja, wir beide würden jetzt einen neuen Podcast produzieren wollen. Und ich zum Beispiel bin der Meinung, ich wäre der bessere Moderator als Sie. Wenn wir jetzt eine Geschichte hätten, weil das ist wichtig, für Daten braucht man immer einen Backlog, da braucht man immer eine Geschichte, dann würden die Daten wahrscheinlich sehr einfach zeigen, dass ich nicht recht habe, sondern die Daten zeigen immer, wenn ich moderiere, dann geht das Ganze den Bach runter und die Leute schalten einfach ab. So, das ist sehr simpel. Das gab es früher in Teilen auch. Das ist sehr stark internalisiert worden bei TV-Sendern und Radiosendern und so weiter. Aber jetzt kann man es halt auf sehr feinem, sehr, sagen wir mal, Zuschauersegment oder Zuhörersegmentbezogener Level kann man das machen, und man kann es vorab machen. Und das schärft letztendlich die Genauigkeit. Ich will nur sagen, wenn Sie gucken, es wird, die großen Hits werden risikofreier, aber es gibt eben auch durch die Digitalisierung, durch die Nutzung von Daten und Algorithmen und so weiter, gibt es eben auch die Möglichkeit, ganz feine, billige Dinge zu machen. Gibt ja tolle Streaming-Angebote, die jetzt eben jenseits von Netflix und so weiter dann sind. Und auch selbst bei Netflix ist es ja nicht so, dass da eben nur Reiterhof-Serien gemacht werden, sondern da werden eben ganz aufregende Dinge gemacht, weil man weiß, man hat ein Publikum dafür, nicht alle, aber ein Publikum, was aufregende Dinge mit Bryan Cranston mag.
Ja, Breaking Bad haben Sie also auch gesehen.
Oh ja. Das war, glaube ich, auch, wir haben danach tatsächlich gleich angefangen zu forschen darüber, und wir haben einen Report veröffentlicht, der hieß, 2015, glaube ich, ist der erschienen, New Drama Series. Haben wir gesagt, das ist so anders, das ist so faszinierend, was da passiert, diese neuen Formate, die eben möglich gemacht werden durch das ganze digitale Streaming-Format. Und für mich ist das so tatsächlich, inzwischen ist auch wieder da meine Euphorie so ein ganz bisschen weg. Glaube ich, geht uns allen so, dass man gesagt hat, wie viele Serien kannst du eigentlich noch gucken? Und ist die neue Kate Winslet-Serie dann da? Ist sie nun eigentlich nicht doch eigentlich auch schon wieder etwas, was wir auch schon wieder gesehen haben? Aber wenn man sich anguckt, wie gut diese Dinge geworden sind, wie aufregend, wie riskant, auch technisch, wie gut die gemacht sind, dann ist das für mich die neue oder die Kunstform des 21. Jahrhunderts. So würde ich das mal sagen.
Wenn man denn alles so gut berechnen kann, was ist denn aus dem guten alten Bauchgefühl geworden? Von Entscheidern, die sagen, boah, die Nase gefällt mir, lass ich den mal was machen, oder die Story gefällt mir, da machen wir jetzt eine Miniserie draus. Gibt's das noch, oder muss man im Prinzip sagen, dass heute Entertainment Science so eine Art Absicherung fürs Bauchgefühl sein kann? Oder kann man das Bauchgefühl mittlerweile sogar berechnen?
Ja, das ist total spannend, die Frage, weil die Frage ist, was ist eigentlich Bauchgefühl? Und Bauchgefühl ist, ich weiß, ich habe mit einem wirklich großen deutschen Produzenten ein tolles Gespräch gehabt, darf ich auch sagen, Stefan Arndt, ein tolles Gespräch gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Formel hat. Er sagt, es gibt keine Formel. Ne? Und so, und dann haben wir näher darüber gesprochen, aber sie machen ja bestimmte Arten von Filmen, sehr viel Literaturadaptionen und so weiter. Und am Ende haben wir uns darauf verständigt, dass er eine Formel hat. Aber er sie nicht ausdrücken kann, dass er sie nicht mir mitteilen kann, selbst wenn ich ihn versuchen würde zu zwingen. Er kann es nicht verbalisieren. Und das ist Bauchgefühl. Bauchgefühl ist nicht so, habe ich am Anfang mal gedacht, das ist irgendwie so, fällt einem was ein, es grummelt und dann mache ich was. Sondern dieses Grummeln hat bestimmte Gründe. Das heißt mit Verstehen, das heißt mit sozusagen im Grunde mit internen Algorithmen, mit entsprechenden Gleichungssystemen, die da im Kopf sind, zu tun. Das Problem ist, wenn man nur Bauchgefühl hat, dann ist man sich dieser Algorithmen gar nicht bewusst. Man trifft also Entscheidungen von Algorithmen, der man nicht klar ist, daraus kann ich nicht lernen. Ich merke auch nicht, also diese neuen lernenden Algorithmen sind halt welche, wo ich sage, da ist ein Fehler passiert, da ist was falsch gelaufen, dann steuern die sich selbst, korrigieren sich, werden besser. Ja, und so kennen wir viele, viele legendäre Produzenten von Filmen und Fernsehsachen, die haben eine Zeit lang großartige Dinge gemacht, aber dann sind sie einfach aus der Zeit gefallen. Dann haben sie einfach etwas gehabt, da hat das Bauchgefühl nicht mehr funktioniert, weil, wenn man es mal in meinem Entertainment Science Modell sieht, dann heißt das einfach, der Algorithmus hat keine Korrektur mehr erfahren. Sie haben nicht gewusst, was ist eigentlich falsch an dem ganzen Ding. Und dann haben sie so weitergemacht oder so ein bisschen herumjongliert und dann hat es nicht mehr funktioniert. Gibt's tolle Legenden, Produzentenlegenden, über die wird immer nur so lange erzählt, wie sie Legenden waren und danach war es dann eben vorbei. Und da glaube ich halt, dass, und jetzt Ihre Frage war ja eigentlich, welche Rolle spielt denn eigentlich so ein Algorithmus dann eigentlich, welche Rolle kann Entertainment Science dann spielen? An alle, die jetzt hören und sagen, gilt das überhaupt noch irgendwas, was wir finden und was wir empfinden und wo wir das Gefühl haben, ja, gilt weiterhin. Entertainment Science, die Algorithmen bedeuten nichts anderes als entsprechend eine Absicherung, als eine Entscheidungsunterstützung, die man hat, die man allerdings ernst nehmen sollte.
Ja, jetzt gibt's diese legendären israelischen Produzenten, die früher Eis am Stiel gemacht haben, dann nach Amerika gegangen sind. Es gibt eine Podcast-Folge mit Christian Becker, dem Filmproduzenten, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, die mega erfolgreich waren, weil sie Stars aus bestimmten Segmenten genommen haben und mit denen große Kinofilme für kleines Geld gemacht haben, die mega erfolgreich waren. Und dann irgendwann war es vorbei, ne?
Die haben ja die Golan Globus Cousins von Canon Films, genau, die haben ja ein Spezialkapitel in meinem Buch erhalten, weil das ist sozusagen das Kapitel überschrieben mit Warnung heißt das, weil genau die haben ganz tolles Modell gehabt, die haben eigentlich sowas wie Entertainment Science gemacht damals. Die haben ein klares Modell gehabt, da hieß es so, wenn du 5 Millionen Dollar nimmst, einen Film machst mit dem Anfang, mit dem Mittelteil und mit dem Ende, ja, dann musst du ein Idiot sein, um Geld zu verlieren. So, und das war deren Modell und irgendwann war es eben so, dass sie am Katzentisch saßen, immer im Restaurant, weil niemand wollte mit diesen Männern, die es war ultra reich waren und ultra erfolgreich, aber irgendwie so Exploitation-Krams gemacht haben, wollte mit denen im Restaurant sitzen. Und dann haben sie gesagt, lieber Sly Stallone, sag mal, wie können wir denn eigentlich bei dir in der Mitte vom Restaurant sitzen und es so richtig die Sau rauslassen mit dir zusammen und deiner jeweiligen Lebensgefährtin? Und dann hat Sly gesagt, gib mir einen 30-Millionen-Vertrag. Und dann haben sie dem halt einen 30-Millionen-Vertrag gemacht und Rocky mit Armdrücken gemacht und dann over the top, ne? Und dann kam das halt raus, dass hat nicht so richtig funktioniert und vor allen Dingen aus meiner Entertainment Science Sicht ist das Schlimmste daran gewesen, sie haben halt ihr eigenes Geschäftsmodell versaut und von Bord geworfen, weil die Eitelkeit und die Lebenslust so groß war.
Ja. Heutzutage ist ja das neue Geschäftsmodell, dass man gar keinen Sender, gar keinen Filmverleiher und gar nichts mehr braucht, sondern einfach nur einen Instagram-Account oder ein bisschen TikTok und Facebook und kann dann mittlerweile genauso viel Menschen erreichen mit einem Livestream wie einer der kleineren Fernsehsender. Also ist heute jeder sein eigener Sender und muss irgendwie gucken, wie er die Regeln auf sich selbst anwendet?
also erstmal glaube ich, ist das politisch ein Riesenproblem, so, weil jetzt überhaupt nicht mehr klar ist. Früher ging es ja darum, man kann, wer kann eigentlich, es gibt sehr starke, sehr regulierte Sender, politisch regulierte Sender, weil man eben gesagt hat, da ist eine große Meinungsmacht dabei und die ist, haben Sie vollkommen recht, die ist natürlich inzwischen auch bei einem YouTuber, einem Twitterer natürlich da. Ich meine, Trump ist ja das schönste und schlimmste Beispiel dafür. Ich finde aber daran besonders spannend, wenn man die politische Seite jetzt mal wegnimmt, diese Frage, was hat das eigentlich insgesamt zu bedeuten? Und für mich ist die Verbindung zur Digitalisierung so dramatisch. Warum sind die denn so erfolgreich? Weil vor allen Dingen bei den jungen Leuten, also ich bin dann, ne, bei den Influencern bin ich jetzt nicht der wahrscheinlich die ideale Zielgruppe. Wir forschen dazu, aber wir lassen uns wahrscheinlich weniger beeinflussen als. Aber allerdings meine Söhne oder auch mein jüngster Sohn.
Wie alt sind
die? Der ist elf, der Jüngste ist elf und dann geht es noch ein bisschen bis zum Studienalter. Ja. Aber so der Elfjährige, da merke ich eben, der ist ein typischer Fall von dieser Generation, die eben YouTube und Instagram nicht, da ist er zu jung dafür, aber YouTube eben nutzt, nicht als so wie wir das nutzen, in unserer Generation nutzt, als Informationsmedium oder Unterhaltungsmedium. Also ich gucke mir was bei YouTube an, guck mal hier, ich teile mal was Lustiges und so weiter, Katzenvideo und so weiter und Memes und so, sondern die leben ja da drin. Für die ist das ja eine Lebenswelt, die da haben. Das ist dann angeschlossen in so ein ganzes digitales Ökosystem über Discord-Server und entsprechende Schnittsoftware und so weiter und so fort. Und diese Generation, die natürlich, die hat ihre Helden und diese Helden sind eben Influencer. So, das weiß nicht, ob Influencer überhaupt ein guter Begriff ist, aber das sind halt deren Helden, so wie für mich früher mal Michael Jackson großer Held war. Das war so, ob das jetzt gut war oder nicht, ist ja hingesagt, aber andere haben irgendwie dann, ach, wen auch immer als Helden gehabt. Und die haben ihre Lucas Brawl Star Helden und was die machen, die geben dann irgendwelche Kissen raus, die man sich ins Zimmer stellen kann mit Autogrammkarten und so weiter, und gleichzeitig, was die gucken, wird geguckt und was gehört wird, wenn unser Podcast bei Lucas Brawl Star erscheinen würde, würden die das alles hören. So, und das ist etwas für mich, wenn wir jetzt nochmal zurück, das ist Digitalisierung. Und wenn wir jetzt überlegen, diese Generation wird ein völlig anderes oder hat jetzt schon und wird es aber auch nicht ändern, ein völlig anderes Mediennutzungsverhalten, Unterhaltungsverhalten, Kunstverhalten, als wir es haben. Und die drängt erst in den nächsten Jahren darauf. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, na ja, wir haben es ja mit der Webseite geschafft, wir haben es mit dem Instagram-Account geschafft und wir machen unsere Sachen auch bei YouTube zugänglich, puh, jetzt ist aber auch gut, dann muss ich tatsächlich sagen, Pustekuchen, das, ehrlich gesagt, ist der Anfang der Digitalisierung und die richtige Digitalisierung kommt dann, wenn diese Jungs und Mädels, wenn die auf den Markt, auf den wirklichen Markt drängen, weil dann wird alles völlig anders sein, dann werden wir auch darüber reden, machen die Podcasts, also hören die überhaupt, haben die überhaupt die Geduld und Lust, so ich sage mal, einem alten Mann, einem jüngeren Mann einem zuzuhören und wie die da reden. Wollen die nicht irgendwie die ganze Zeit da reinreden? Wollen die nicht irgendwas mitmachen? Keine Ahnung, was das ist. Aber das ist etwas, ich sehe das überhaupt nicht übrigens als negativ. Ich sehe es überhaupt nicht als Bedrohung.
Das ist eine riesen Chance für alle, die Bock auf sowas haben, ne?
Das ist richtig. Also, es macht halt all jenen Angst, die sagen, gestern war gut, heute ist genauso wie gestern und morgen muss genauso sein wie heute und gestern. Wenn sie sagen, für mich als Forscher ist das natürlich großartig, weil nichts ist schlimmer als Stabilität. Ich muss mich da immer neu einlesen, neu einarbeiten und so weiter, aber es ist aufregend. Ich verstehe natürlich Manager, die sagen, boah, jetzt habe ich das und das aufgebaut, jetzt habe ich die und die Investitionen getätigt. So. Aber das Tolle ist ja, das gilt für alle. Die Anforderungen, die Veränderungen sind, die drängen nicht auf Einzelne, sondern die drängen auf alle. Und das schafft jedes Mal große neue Möglichkeiten. Und ich persönlich, ich freue mich wahnsinnig darauf zu erleben, wie diese Welt dann sein wird. Und ja, ich habe tatsächlich auch Brawl Stars bei mir auf dem Handy installiert. und das macht meinen Sohn noch glücklich im Moment.
Meine Mutter war auch auf Instagram, bis ich gesagt habe, geh da wieder runter, ich bin da auch. Ja, ich will nicht von meiner Mutter auf Instagram irgendwie gestalkt werden. Was mich ja so ein bisschen umtreibt, als jemand, der schon als Kind irgendwie eine große Fernsehshow moderieren wollte und das dann auch mit dem Fernsehgarten dann irgendwann geschafft hat und so, aber ich will jetzt nochmal richtig angreifen und ich denke mir, wenn jetzt jemand einen, der schon mal über 2 Jahrzehnte in diesem Mediengeschäft unterwegs war, nochmal für eine große Fernsehshow engagieren will, dann muss der auch in diesen neuen Plattformen irgendwie eine Rolle spielen und eigentlich schon was mitbringen. Und ich dachte ja früher, ich bin für alles zu alt. Und jetzt gibt's ja diesen Albert Laszlo Barabasi, kennen Sie bestimmt auch, der ja dieses Buch geschrieben hat, The Formula, wo der sagt, gerade für Künstler kann man relativ früh, wenn die in einer bestimmten Galerie sind, schon berechnen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und dessen Quintessenz, und die stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich, ist allerdings, du kannst in jedem Alter so erfolgreich sein, wie du möchtest oder wie du dich reinhängst, weil du musst einfach nur genug Karten ins Spiel werfen. Also du musst einfach ausprobieren, weil die Tatsache, dass viele große Werke der klassischen Kunst zum Beispiel in jungen Jahren entstanden sind, hat im Prinzip damit zu tun, dass die einfach gearbeitet haben wie die Teufel und eins von so und so viel Büchern war halt dann mega erfolgreich. Ja? Also es gibt Nobelpreisträger, die sind über 70, ja, und haben sich dann nochmal das Ding abgeholt in Schweden.
Also ich, ja, wobei natürlich der Preis immer dann für Jugendsünden vergeben wird. Also da sollte man auch nicht so...
Naja, er hat ein Beispiel von einem Harvard-Prof, der dann irgendwann in Harvard gecancelt wurde, weil er zu alt war und dann mit über 90 sich noch den Nobelpreis abgeholt hat. Also das macht mir große Hoffnung.
Ja, okay, ich will Ihnen die Hoffnung gar nicht
wollen Sie jetzt meine, wir wollen jetzt meine Hoffnung nicht zerstören, oder?
Nein, um Gottes Willen, wie könnte ich das tun? Sonst beenden Sie noch dieses Gespräch.
Aber heutzutage in D-Mark ist ja wirklich alles möglich, oder?
Es ist richtig, wobei wir eben sagen müssen, statistisch ist das natürlich ein totaler Outlier, wenn jemand in dem Alter noch entsprechende Breakthrough-Findings hat, so, weil das einfach ganz viel Vorarbeit braucht. Aber ich hoffe ja auch, dass das Alter und die Weisheit dann bestimmte Defizite, die dann in Erinnerungsfähigkeiten und körperlichen Leistungsfähigkeiten da ist, dass das die dann überkompensiert. Aber was ich glaube ich schon noch korrigieren muss bei dem, was Sie gesagt haben, ist, Sie haben einfach gesagt, dann muss man einfach das und das tun und nichts ist einfach dafür. Die Wahrscheinlichkeit, man muss eben auch realistisch sein, es gibt heute, so wie es früher jeden gab, der sagte, ich möchte Filmstar werden oder ich möchte Profifußballer werden und so weiter. Das haben auch alle probiert und seriously, es haben mehr nicht geschafft, als es Leute geschafft haben. Das ist natürlich weiterhin so. Es gibt einfach eine, das nennt sich auch übrigens sehr schön in der Ökonomie, erforscht ein Modell, das ist in Superstar Economics. Das ist einfach so, wir haben ein dramatisch größeres Interesse daran, dem Besten zuzuhören, als dem Zweitbesten zuzuhören und dem Drittbesten schon gar nicht. Das ist so, das ist in allen Lebensbereichen so, was Kunst und Unterhaltung angeht. Das heißt natürlich, es gibt einfach ganz wenige, die durchkommen. Und als Marketingprofessor ist für mich die Kernaussage dabei, ich muss etwas haben, was den Menschen Nutzen bringt. Ja. Und Nutzen heißt jetzt nicht so langweilig wie, ja, das muss schmecken oder das muss mich gesund machen oder so. Nein, Nutzen heißt bei Unterhaltung, es muss mir Spaß machen, es muss mich inspirieren. Das sind immer die gleichen Variablen.
Es muss mich auch berühren, das muss Herz haben.
Es muss mich ganz genau berühren dabei so. Und das ist so etwas, ob ich das in mir habe. Das ist nicht eine Frage des Alters. So, es ist natürlich eine Frage, wen will ich eigentlich erreichen? Und wenn ich jetzt jemand wie Thomas Gottschalk bin und dann sage, ich will jetzt die Jungen erreichen und ich fühle mich innerlich so jung, dann kann man das machen. Das muss aber nicht bei jedem Jungen dann überzeugend ankommen. Vielleicht ist es, also ich sage mal, für mich ist das Entscheidende eigentlich Authentizität. Das ist auch, glaube ich, eine der Schlüsselgrößen. Leute, die authentisch sind, mit denen, denen kann ich gut. Und ich glaube, das gilt für viele, viele andere Menschen auch. Wenn du authentisch bist, also entweder musst du was richtig Sensationelles können, was im Instagram- und TikTok-Zeitalter natürlich was anderes ist, als es damals mit dem Wetten-Das-Zeitalter ist. So, oder aber, und idealerweise, du musst eben auch du sein. Und das schätzen die Leute halt sehr. Das schätzen die Kids heute sehr oder die Jugendlichen einfach sehr. Dass die, die sie da sehen, dass die authentisch sind, dass die so sind und da könnten sie hingehen und sagen, hey Lukas, sozusagen dich kenne ich doch, du bist doch genauso, du bist nicht ein Michael Jackson, der über, sag mal, larger than life und nochmal larger than life ist, so, den ich nie treffen werde, sondern ja, den kenne ich doch. Und das ist eine neue Form von parasozialen Beziehungen, die plötzlich fast echt werden, die fast soziale Beziehungen werden. Und damit muss ich verstehen und damit muss ich klarkommen und dann, sagen wir, hätte ich fast gesagt, dann klappt das auch mit dem Nachbarn.
Ja. Also ich finde schön, was Sie nochmal gesagt haben, dass natürlich die Plätze, auf denen die sind, die erfolgreich sind in dem jeweiligen Segment, natürlich sehr begrenzt sind. Aber wenn ich auf solche Sachen gehört hätte, dann wäre ich nie beim ZDF gelandet, geschweige denn bei meinem Lieblingsradiosender als Moderator. Weil ich habe das ja gelegentlich auch schon erzählt, in der ersten Berufsberatung sagten die vom Bayerischen Rundfunk, du willst Moderator werden? Vergiss es. Das will ja jeder werden. Und deswegen sage ich allen, die auch da rein wollen, sage ich immer, du musst einfach weitermachen, weil irgendwann haben alle anderen aufgegeben. Also aufgeben ist auch in dem Fall keine Option, ja.
Nein, sehe ich genauso und dann ist es tatsächlich so. Also bei mir ist das Beispiel, wie bin ich eigentlich da rangekommen? Ja, ich bin ein riesiger Filmfan, hab irgendwann 2001 so ein Film wie Lied vom Tod und Zwei glorreiche Halunken habe ich auf meinem, wie groß waren diese Fernseher? Die waren jedenfalls tiefer, als sie groß waren.
So also tiefer als breit, Fernseher. Ja.
Tiefer als breit, ganz genau. Habe ich das gesehen in Breitwand im ZDF damals, glaube ich, war das. Und ich habe das hat mein Leben total verändert und natürlich ich wusste relativ schnell, dass ich kein Filmemacher werden, Filmstar wäre ich zwar gerne, aber hat irgendwie auch nicht geklappt oder habe ich auch schon geahnt, dass das nicht klappen würde. Dann wollte ich Filmkritiker werden, da haben meine Freunde gesagt, also für die Neue Osnabrücker reicht's vielleicht irgendwie für dich oder die Bergedorfer Zeitung, was kein Disrespect ist, meine Damen und Herren, Osnabrück oder Bergedorf. Aber das wollte ich nicht, sondern ich wollte halt irgendwie was. Und dann bin ich halt auf diesem Wege, dem Umweg gegangen, habe BWL studiert und dann entdeckt, dass Unterhaltung auch ganz schön viel mit Geld zu tun hat und man da ganz schön viel ökonomisch machen kann. Naja, und so ist man dann zu einem gewissen Stardom gekommen. Ich darf ja heute immerhin mit Ihnen mich unterhalten. Naja. Das ist doch schon mal, aber das ist doch eine Geschichte, wo man eigentlich sagen kann, genau, du kannst, wenn du entsprechend deine Persistence hast, wenn du deine Inspiration hast, dann kannst du was machen. Und das geht heute definitiv leichter, als es früher ging, weil es eben nicht mehr den einen Gatekeeper gang, der mit Ihnen gesprochen hat, der Ihnen gesagt hat, hey, lieber Ingo, oder wahrscheinlich.
Ja, ja.
Das ist heute eben nicht mehr so, selbst wenn der sagt nein, dann habe ich die Möglichkeit, dann mache ich eben was Eigenes, dann mache ich ein eigenes Format und dann gibt es die Chance und die gibt es einfach, from rags to riches, tatsächlich ein viel erfolgreiches Format zu machen. Mein Sohn hat deutlich mehr Follower bei YouTube als ich. Nur so als Info, was jetzt nicht schwer ist. Aber
Dieses ganze Entertainment-Science-Geschäft, hat es nicht im Prinzip auch schon angefangen, als die ersten Soaps in Amerika über die Bühne gingen und über den Fernseher liefen, als man die Werbung mit Serien befüllt hat, damit die Leute an der Werbung dranbleiben und diese ganzen Cliffhanger und sowas, waren damals nicht schon Kollegen von Ihnen aktiv, die gesagt haben, wenn sie vorher schreit und dann kommt die Werbung, bleiben die Leute noch bis zum Schluss dran?
Ja, das ist richtig. Natürlich ist das so, dass man mit Rechnen, also die Algorithmen, wie gesagt, auch die internalisierten Algorithmen waren immer schon da. Und natürlich wurde auch angefangen, dann zu schauen, Quotenabhängigkeit und so. Das Ganze hat aber mit der Verfügbarkeit von Daten und mit dem mit der Digitalisierung, die eben sehr große Datenmengen und auch in Realtime-Datenmengen zur Verfügung stellt, und auch ganz andere Auswertungsmöglichkeiten jetzt möglich macht. Die Software R zum Beispiel ermöglicht Dinge zu rechnen, statistische Tools zu rechnen, die konnte ich früher nicht rechnen, die gab es einfach gar nicht für mich so.
Das heißt immer ein Beispiel für uns Laien irgendwie. Was kann man damit dann ausrechnen?
Ja, ich kann jetzt nur irgendwelche wissenschaftlich langweiligen Studien machen, die lesen meine Fachexperten.
Ich habe neulich zum Beispiel mit einem Künstler gesprochen, der macht KI auch. KI in der Kunst mit irgendwelchen Objekten, die sich selber angucken und dann drüber reden. Zudem habe ich auch gesagt, kann ich nicht meinen Instagram-Kanal mit einer vernünftigen KI in ganz neue Höhen pushen? Dann sagt er, na freilich kann man das.
Also ist vollkommen richtig, kann ich machen. Es hängt immer davon ab, was ich als Wissenschaftler mache. Das ist was völlig anderes als das, was ich jetzt in der praktischen Ansetzung. Für uns als Wissenschaftler sind Realtime-Anwendungen gar nicht so entscheidend. Aber beispielsweise das Monitoring. Also wenn wir jetzt sehen würden, wir würden jetzt ein Realtime-Monitoring von Twitter-Feeds, die jetzt über dieses Gespräch dann kommen, reinkommen. Sentiment-Analysen, die wir nicht nur nach gut, schlecht auswerten, sondern die wir auch auswerten nach traurig, nach den verschiedenen, distinkten Emotionen. Ja. Das könnte man entsprechend machen. Und natürlich könnten wir dann merken, und Sie würden real-time merken, der Sentiment-Score geht einfach runter. Ja, das heißt, wir müssen was Uplifting machen. Hey, lass uns mal was Uplifting machen jetzt.
Also du willst was total Krasses sagen oder
ja, was Spannendes, die Leute sind da und so weiter. Und aber natürlich wurde damals, Procter & Gamble hat damals ja damit angefangen mit den Serien sozusagen, um genau die eigenen Produkte zu markten. Was wir halt haben, ist eine völlig neue Möglichkeit, was Daten, Realtime-Daten, Datenmengen angeht, die Daten, die heute wir haben, irgendwie, wir haben zum Beispiel einmal ausgerechnet, was hat das zur Folge, wenn Leute sozusagen am Start Tag eines Films sozusagen über den Film tweeten, aus dem Kino heraus oder kurz danach. Was hat das zur Folge am nächsten mit den Leuten, die am nächsten Tag ins Kino gehen? Weil Kino ist ja so ein Geschäft. Die größten Heuler sind immer noch ein Erfolg gewesen, weil wir wussten ja nicht, ob es Heuler sind. So. Und deshalb Hauptsache Marketing, Marketing, Marketing. Mhm. Und da haben wir halt, dann zieht man halt 5 Millionen Tweets zu irgendwie 100 Filmen und diese 5 Millionen Tweets, die werden dann kodiert, erst von Menschen und dann so selbstlernende Algorithmen, die sich quasi dann angucken, okay, der Coder hat gesagt, wenn der sagt, das ist Mist, dann Mist negativ, so. Und dann sucht er halt nach allem, was entsprechend Mist, wo Mist irgendwo gesagt wird. Und das kann man mehr oder minder einfach und mehr oder minder komplex dann machen und weniger akkurat. Und diese Dimension ist einfach eine völlig neue Dimension. Es war immer schon da, so wie Mathe auch immer schon da war und immer irgendwie zum Einsatz gekommen ist. Aber das ist quasi ein exponentieller Anstieg, der es ja nicht nur bei Virenverbreitung gibt, sondern ein exponentieller Anstieg eben auch in Sachen von Wissen und Technologieverfügbarkeit. Und der macht uns allen und auch den Medienmachern das Leben so wahnsinnig schwer.
Jetzt gibt's ja so Sachen, die 1000-mal abgelehnt wurden, ob das jetzt Harry Potter war von J.K. Rowling, wollten alle Verlagsleute nicht haben. Indiana Jones sagten alle Leute, das wird nie ein erfolgreicher Kinofilm. Dieses Bauchgefühl scheint manchmal dann auch zu täuschen. Oder kann sich auch die Entertainment Science in dem Sinn verrechnen, dass Überraschungserfolge plötzlich da sind oder auch ein Social Media Star plötzlich geboren wird anhand eines einzigen Videos, wo er, was weiß ich, den Falschen anpupst und plötzlich geht er durch die Decke und jeder sagt sich, wie kann denn das passieren?
Ja, das ist natürlich so. Also erstmal, es gibt einen Satz, um einfach die Macht und Nichtmacht und Machtlosigkeit sozusagen von Entertainment Science Ihnen einmal nochmal zu illustrieren. Das hat mal ein Filmmanager gesagt zu einem Analytiker, so wie mir, hat gesagt, pass mal auf, der hat gezeigt, wie gut er den Erfolg von Filmen prognostizieren kann. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, mein Lieber, komm mal wieder, wenn du den nächsten Blair Witch Project Hit sozusagen vorhersagen.
Müssen wir nochmal erklären, Blair Witch Project war ein Film aus der Subjektive
98, ein für $25,000 mit geliehener und gemieteter Equipment in den Wäldern von Maryland gedrehter Horrorfilm. So Fakeumentary oder wie auch immer, wie man da inzwischen 1000 Begriffe dafür hat. So, und der hat dann 256 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt. Also viel, viel Geld. Und der Manager sagte halt, komm wieder, Ökonom, komm wieder, Henning Thurau hat er nicht gesagt, aber komm wieder, wenn du das mir den nächsten ankündigen kannst. Und da ist ein Missverständnis dabei. Das sind singuläre Ereignisse. Ökonomische Modelle sind immer wahrscheinlichkeitsbasierte Modelle, die auf Verteilungsannahmen basieren, und die können Outlier, das heißt Einzelfälle, nie vorhersagen. Ja. Das heißt, das können sie überhaupt gar nicht. Es ist allerdings auch so, dass jedes ökonomische, gesunde ökonomische Modell nie auf einem Outlier basiert. Wenn Ihnen einer sagt, ich weiß sozusagen, ich mache etwas, was noch keiner gemacht hat, das ist super, aber die Scheiternswahrscheinlichkeit ist immer riesig groß, wenn Sie was ganz anderes machen. Das kann Ihnen aber auch keiner rechnen. Es geht eher darum, dass Sie sagen, ich kann Ihnen bestimmte auf Basis von historischen Daten bestimmte Überlegungen anheimgeben, dass kann nicht funktionieren oder da gibt es ein entsprechendes Potenzial. Diese berühmte Geschichte von House of Cards, damals ist eben so, dass der Fincher und Kevin Spacey eben zusammen sozusagen bei jedem Sender waren und gesagt haben, wir wollen das machen, und die haben alle gesagt, wir wollen einen Piloten drehen, Fincher hat gesagt, nee, das will ich halt nicht, weil Pilot heißt immer, ich muss alles in die erste Episode packen, ich muss alle Charaktere vorstellen, ich muss alle Spannungsbögen schon aufbauen, das will ich nicht. Ich will was anderes machen. Und das kennt man ja. Wer die Serie gesehen hat, weiß das ja, wie das anders ist. So. Und ich will einen Hund erschießen. So. Und das ist, und sterben. Das ist, so. Und, ja, nee, das geht ja nun schon mal gar nicht. Und, so. Und dann, Netflix war das Letzte, die Letzten, die sie angesprochen haben, die haben gesagt, das machen wir. Nicht, weil sie jetzt genau wussten, dass das ein Riesenhit wird, aber sie haben halt gesagt, eine solche Serie mit der großen Nachfrage, also dem großen Attraktivitätslevel von Fincher und damals Spacey, und dann haben die halt geguckt, ist es so, dass das Profil der Zuschauer, die diese Kombination von Politik, Thriller und den beiden Charakteren, also dem Fincher Art von Inszenierung und dem Spacey als Schauspieler, ist das total disparat? Ja, ist das völlig unterschiedliche Gruppen oder ist das eine dasselbe? Und dann haben wir halt gesehen, das ist eine sehr große Gruppe, substanzielle Gruppe, die sich für alles gemeinsam interessiert. Und das war die Entscheidung, das war das Entscheidungsmittel. Das konnten sie auf Basis der Individualdaten machen, weil die eben genau wussten, lieber Nomsen, was sie gucken, das weiß ich. Und sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und die konnten deshalb für jeden Einzelnen ausrechnen, bei denen in der Zielgruppe, so und so viel, für die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gucken werden, ist so und so hoch. Das ist das, wenn das Ding total Mist geworden wäre, das kann Netflix nicht sagen. Das ist so eine Legende, dass sie sagen, die wissen genau, wie das geht. Nein, die gucken sich den Schrott zum Teil an, der da veröffentlicht wird. Die Kunst, die bleibt da. Die kann ich nicht mit dem Algorithmus vorhersagen.
Ja. Und die machen halt auch so viele Lose in den Topf, dass genug Gewinner sozusagen für jeden dabei sind, ne?
Genau, so. Das ist ja tatsächlich so. Das ist halt der Unterschied, wenn ich sage, lose in Topf, das heißt, ich probiere mal was. Genau. Und die Frage ist aber, wie grenze ich vorher den Setup? Ja. Das ist das Entscheidende. Ja, ich habe das Geld für 10 tolle Sachen, von denen müssen 2 gut, also müssen 2 richtig gut funktionieren. Und wenn ich kann aber 1000 Sachen machen. Und die Wahrscheinlichkeit, diese 2 zu machen, ist einfach viel größer, wenn ich das vorher einschränke, das Feld, das Sichtfeld, als wenn ich einfach mal sagen würde, okay, ich mache jetzt Bauchgefühl. Ja.
Kann ich ein bisschen besser rechnen. Obwohl man ja sagen muss, wenn ich heute einen Kinofilm mache und nehme The Rock als Hauptdarsteller, dann habe ich ja mit seinen Millionen Followern auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen schon mal eine gewisse Grundgesamtheit an Menschen, die wahrscheinlich eher ins Kino gehen als andere. Und da kriege ich auf jeden Fall seine Gage wieder rein, ne?
Wir haben eine schöne Studie, wie ich finde, schöne Studie gemacht, mal, wo wir geguckt haben, was ist eigentlich der ökonomische Effekt, wenn ein Hollywood-Star da einen Film mitspielt, darüber einen Facebook-Post schreibt. Deshalb das, was Sie jetzt sagen, was so selbstverständlich ist, ja, was wo alle wahrscheinlich vom wo auch immer man Device sitzt,
stimmt gar nicht.
Ja, wir heute in die Podcast sitzen, genau, da sagen wir, ja, ist doch klar, ist doch logisch. Ich weiß noch sehr genau, wann war denn das? Irgendwie 2016, 2017, also auch nicht Ewigkeiten, ja, habe ich das vorgestellt, diese Idee, ne, dass also ein Vin Diesel postet über seinen neuen Film und dann, dass das einen Effekt hat auf das Einspielergebnis. Und ich weiß noch genau, wie die Kollegen, alle, die ganzen Wissenschaftler aus Harvard, Stanford, sonst wie sie da saßen und das anguckten und dann sagten, Das glaubst du nicht wirklich. Und dann sagte eine Doktorandin aus der allerhintersten Reihe des Saales, sagte, übrigens, mein Vater sozusagen hat mir jetzt vor kurzem, ich war mit meinem Vater, war ich im Kino und sozusagen, und dann habe ich sozusagen diese Nachricht von irgendwie Vin Diesel oder sonst was gelesen und dann habe ich mich entschieden, in den anderen Film zu gehen. So, also solche Geschichten dann zu haben, das passiert. Wir haben dann ausgerechnet, also damit das nur auch nicht
Ergebnis verkünden wir noch.
Ja, genau, es ist tatsächlich so, das sind wir haben gerechnet zwischen 500.000 und bis zu fast 1 Million, je nach entsprechender, also der erste Post, das nimmt dann ab in der Bedeutung, also die, also der Zusatznutzen ökonomisch gesprochen von weiteren Posts nimmt dann ab, aber das hat einen substanziellen Effekt. Insofern sind Schauspieler natürlich berechtigt und sehr der sozusagen geraten ist ihnen, zu sagen, wenn ihr das von mir wollt und wenn ihr mir das wünscht, dann solltet ihr das auch entsprechend honorieren, dass ich darüber so toll schreibe. Letztendlich ist es natürlich immer Verhandlungsmacht.
Ja, ich glaube, das steht ja mittlerweile auch in den Verträgen drin und viele Schauspieler sagen ja, du wirst ja kaum noch engagiert, wenn du nicht eine gewisse Mindestanzahl an Followern Social Media mäßig für einen Film
Das ist übrigens auch eine dramatische Veränderung. Denken Sie 5 Jahre zurück, da war das absurd. Da war das wirklich absurd, darüber nachzudenken, weil wir würden doch niemals jemanden aufgrund zu einer Social Media Followerschaft, das muss ein Genie sein, das muss ein toller Schauspieler sein. Jetzt hat man rausgefunden, dass das andere eben auch eine Rolle spielt. Ist das Weltuntergang? Nö, finde ich nicht.
Ja. Was ja viele Fernsehsender machen, ist, dass man erfolgreiche Menschen aus Social Media mit einem Fernsehformat bestückt und ins Fernsehen bringt. Das funktioniert nicht immer ganz so gut, weil die Zuschauerschaft derer auf Social Media nicht so fernsehaffin ist, oder woran liegt das?
Kann eben wieder verschiedene Gründe haben, aber der, den Sie genannt haben, ist natürlich ein offenkundiger. Ja, wenn ich ein nicht lineares Streamer-Publikum habe, und bei den Jungen ist es eben so, die finden ja gar keine Fernsehsender auf der Fernbedienung, die wissen ja gar nicht, welche Taste eigentlich wo das macht. Und wenn ich dann da meinen Lukas, ich bleib mal mit dem, wenn ich den dann ins Fernsehen setze, dann sind alle total verwirrt, dann sind die Älteren verwirrt, weil sie sagen, wer ist denn der, was hat denn der geleistet?
So, ja, das ist immer die Frage, was hat der geleistet? Ne?
Was hat der geleistet? Genau, wo Thomas Gottschalk, so, der konnte so lustige Sachen machen. Ne? So. Ja. So, während eben der Lukas, der kann das ja irgendwie gar nicht. Und die ja eigentlich, die ihn toll finden die Tasten nicht und wissen auch nicht genau, warum sie sich eigentlich danach richten sollten. So. Es ist ja auch übrigens auch Quatsch zu sagen, das eine ist sozusagen dieses Streaming-Medium ist ein nicht-lineares Medium und das andere ist ein lineares Medium. Es ist ja so, das ist auch ein Missverständnis einfach, was die Medienhäuser so haben, weil sie einfach nicht gut genug sich auseinandersetzen mit der neuen Wirklichkeit. Es ist eben so, wir waren vor kurzem dann wandern, irgendwo im, was soll man sonst auch tun, hier im Teutoburger Wald, und da mein junger Sohn sagte dann so, also 16 Uhr ist ganz wichtig, da müssen wir irgendwo hin, wo guter Empfang ist, ne? Weil da gab es den Brawl Talk. Ja, da gab es den Brawl Talk. So, der wurde eben um 16 Uhr ausgestrahlt. Den gab es auch danach, aber es war Premiere. Ja, das war auch eine Aufzeichnung, aber es war Premiere und sozusagen quasi live. Zum ersten Mal wurde die erste Folge von Dallas, würden jetzt die älteren Zuschauer oder Zuhörer hier dann sagen, da wurde es erstmal gesendet. Also natürlich gibt es auch da diese Premierenformate, diese Zeitformate, all das. Das Event an sich ist eben nichts, was das lineare Fernsehen oder lineare Format oder Radio für sich exklusiv hat, also aufgepasst.
Ja, aber trotzdem sagen Sie ja, und das ist ja auch was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, in der großen Studie Quo Vadis Deutsche Medien, dass eine der ganz, ganz großen Chancen der altbekannten Fernsehsender das Live-Fernsehen ist, die Live-Show, die große Unterhaltungsshow mit Menschen, die dort live performen. Ja, das ist wirklich die Alternative, um so ein bisschen Kontra zu geben.
Also wir haben einfach, glaube ich, eine ganz starke Entwicklung, was einfach unsere ganzen Präferenzen hingeht, hinsichtlich der Flexibilität, der Bequemlichkeit, auch der tollen Auflösung und so weiter. Das ist alles da. Aber wir sind natürlich auch Menschen, die Erlebnisse, die Momente, haben wollen. So hat der unvergessene, jetzt mache ich alle Schalke-Fans da draußen glücklich, der unvergessene Domenico Tedesco nach dem Dortmund 4-4-Spiel gefragt worden. Dann hat man ihn dann gefragt, und was meinen Sie für die nächsten Spiele, was das jetzt bedeutet? Und er sagt, scheiß auf die nächsten Spiele. Ja, es geht im Leben darum, Momente zu generieren. Genauso ist es. Da hat er vollkommen recht. Das ist das, was wichtig ist. Und das ist tatsächlich etwas, das Gemeinsame, dieses Moment generieren, diese Momente erzeugen, das ist tatsächlich etwas, was ich in so einem Live-Format machen kann. Das kann ich auch, indem ich einen neuen Spider-Man oder so etwas produziere. Aber es ist tatsächlich so, in dieser total fragmentierten Welt ist das Schaffen von Erlebnissen, das Schaffen von Dingen, die bleiben, das wird weiterhin genauso sein als zentrales Thema. Wenn ich das schaffe, dann bin ich erfolgreich. Allerdings, und jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Wein dann geben, es ist eben nicht dadurch getan, dass ich mal eben so ein paar Leute vor eine Kamera setze und sage, hey, wir sind jetzt live, wir machen jetzt Bleistiftanschnitzen live. Ja, genau. Du brauchst einfach eine tolle Idee. Du brauchst etwas, was Menschen fasziniert, was dieses Live-Format eben auch hat. Ja, weil ja, ich in meinen Vorlesungen beispielsweise versuche ich live, ich mache Live-Vorlesungen und nicht Aufzeichnungen. Und ich glaube einfach, ich binde zum Beispiel das Publikum, meine Studierenden massiv ein. Also ich mache halt so Conversational Teaching, wie ich das nenne. Das heißt, ich rede mit denen, ja, so wie wir beide jetzt reden, so rede ich mit den Studierenden auch. Und dann ist live, dann macht live plötzlich ganz viel Sinn. Ja, weil das funktioniert einfach nicht in der Konserve.
Ne? Ja, also ich hoffe auch, dass das irgendwann wieder kommt. Und ich glaube auch noch dran, weil ich auch damit groß geworden bin mit Fernsehshows, vor denen die ganze Familie saß, dass in der Zeit, in der jeder allein zu Hause alles konsumiert und nur über Twitter oder Facebook oder Instagram mit Kollegen kommuniziert, es vielleicht auch mal wieder Zeit ist für Formate, wo Oma mit Enkel gemeinsam auf der Couch sitzt und sich nicht gegenseitig zutwittert, sondern der Junge zur Oma sagt, guck dir mal den an, der ist cool. Und Oma sagt, ja, schau mal, wer da jetzt kommt. Die war in unserer Jugend der heißeste Scheiß, ja? Also, und dann irgendwas findet, was die eben zusammenbringt, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl kreieren.
Aber auch da sollte man sich nicht darauf verlassen zu sagen, das kann nur das wahre Leben. Das wahre Leben ist nur das, was ich aufessen kann. Ne? Also das stimmt einfach nicht. Das kann genauso das digitale Format sein. Haben Sie vollkommen recht. Es ist so, es geht Momente erleben auch davon, dass ich sie gemeinsam erlebe. Ja, weil dann nur das schafft das im Moment, dass ich danach Sie anrufen kann und sagen, 4-4. 4-4 damals, Dortmund links, das haben wir gemeinsam. Wenn Sie nie davon gehört hätten, wenn Sie vom Planet kommen, der Dortmund, also Revierderby überhaupt nicht kennt, dann ist das langweilig, das funktioniert nicht. Der Mythos, das Momentum schafft sich aus der Kollektivität, aus dem Gemeinsamen heraus. Es ist aber so, dass das Digitale natürlich, die Proponenten des Digitalen, dass die ganz genau wissen, dass das Kollektive, das Soziale eine zentrale Triebkraft ist für Menschen und die arbeiten halt ganz intensiv darauf. Beispiel für mich ist immer Virtual Reality, wo ich eben die Möglichkeit habe, gemeinsam mit anderen die Welt zu entdecken, Wanderungen zu machen, ins Kino zu gehen und solche Dinge. Eben nicht nur alleine da zu sitzen und digital mir was anzugucken, sondern eben wir beide gemeinsam auf Tour. Und wir sind zwar, heute schaffen wir es nicht mehr zum Grand Canyon, die Amerikaner lassen uns auch nicht rein, aber lass uns doch mal zu dem entsprechenden Colorado runtergehen, wir beide gemeinsam in der VR. Und das ist auch genau dieses Ziel. Wir machen das gemeinsam, dieses Erzielen. Und Achtung, Fernsehen hat das nicht alleine, ja, sondern das ist etwas, das kommt über das Digitale und das kommt mit großer Macht.
Also das heißt, ich müsste jetzt eine Show machen im Netz, wo jeder Zuschauer und jede Zuschauerin eine virtuelle Brille bekommt, sich auf einen virtuellen Stuhl setzt und wenn er nach links oder rechts guckt, auch den oder diejenige sieht, der da sitzt und vielleicht sogar miteinander quatschen kann.
Wir hatten jetzt gerade 20 Schweizer Studierende zu Besuch, die in der Schweiz haben die es beim Studiengang so gemacht, die geben ihren Studierenden nicht mehr iPads, sondern die geben den VR-Brillen von diese Oculus-Brillen. Und wir haben dann hier unser Münsteraner Marketing Center ist digital, ist virtuell gebaut, also ist noch in Bau, aber gibt's schon. Und da gibt's dann eben so eine Bühne und da gibt's so einen Saal, wie bei mir im Hintergrund, der virtuelle Kinosaal, so der digitale Kinosaal sozusagen. Und in dem Fall ist es halt so, die sind dann reingekommen und die haben dann, also ich habe oben auf dieser virtuellen Bühne gestanden, habe was erzählt und die saßen eben unten. Aber die konnten halt genauso ne, auf dem Sofa könnte man es genauso machen. Da könnte man gemeinsam sitzen. Man könnte im Platz neben einem sitzen. Man kann aber auch rausgehen und im Zweifel zu zweit dann sagen, weißt du, das finde ich so langweilig, was der Henning Suchert da erzählt. Da gehe ich eben hinten an die Bar und stelle mich mal dann zusammen hin. Bar heißt in dem Fall, ich kann auch nicht gemeinsam richtig mich betrinken dann über das Elend. Aber sozusagen, ich kann schon mich davon ablösen. Und dieses Erlebnis schaffen, das wird sicherlich sein. Ich glaube, so ein Podcast wie jetzt, der wird dann immersiv sein. Das wird kommen, das wird so sein, dass wir eben tatsächlich Ihre Zuhörer, unsere Zuhörer würden dann tatsächlich vor uns mit oder uns neben quatschen. Uns sitzen.
Ja. Ja. Ich träume ja davon, ich habe mir das vor 2-3 Jahren hier schon mal in Düsseldorf bei einer Firma angeguckt, die so einen virtuellen Raum kreiert hatten. Da dachte ich, das Beste ist doch, du sitzt irgendwo und guckst dir ein Ed Sheeran-Konzert an und durch die virtuelle Brille sitzt Ed Sheeran direkt neben dir und du kannst sogar mit ihm quatschen. Das wäre dann natürlich das Highlight.
Das ist ja genau, letztendlich gibt es ja diese drei, also wenn es um Virtualität geht, gibt es eben so 3 Stufen. Für mich immer die erste Stufe ist die, ich setze mir eine Brille auf und ich bin quasi in dem Konzert. Ich habe so 360 Grad Wahrnehmung vom Konzert. Es ist laut, ich sehe die Leute brüllen. Das sind aber quasi gefilmte Leute. Ja, ich sehe das gefilmt, das Konzert. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist dann so, ich sitze in meinem, wie gesagt, in diesem Konzerthaus oder wo immer die Konzerte dann stattfinden, da sitzen aber meine besten Freunde sitzen neben mir, weil die haben für die gleiche Veranstaltung gebucht und wir gucken das gemeinsam an und wir können halt sagen, wow, das ist übrigens mein Lieblingssong, ja, ist das nicht großartig und toll und so? Oder weißt du noch damals, als dieser Song, nicht, als wir beide zusammen da und da waren? Und das dritte ist das, was Sie jetzt im Grunde sehen, das geben im Moment die Rechnerkapazität noch nicht her, aber natürlich ist das das große Ziel, das zu machen, das Schild hochzuhalten als Zuschauer, was wo dann draufsteht, Ed, ich liebe dich, ja, und Ed dann sagt, du da mit dem Schild, so dann dieser Song ist nur für dich. Das ist dann etwas, das wird kommen. Das ist im Moment technisch sozusagen, also einfach eine reine Rechenkapazitätsfrage. Aber das ist etwas, da brauchen wir jetzt keinen Sterndeuter zu sein oder so. Das ist etwas, das Sie würden dafür bezahlen, ich würde dafür bezahlen. So.
Ja, dann würden alle auch viel öfter auf Tour gehen, weißt du, weil dann macht es einfach irgendwie noch viel mehr Spaß, die Tour vom eigenen Wohnzimmer aus, einfach nur alles virtuell. Aber weil wir gerade bei Musik sind, wir haben ja zu dem Podcast, auch auf Spotify, da bringe ich schon beides in ein Wort, eine eigene Playlist, die heißt der beste Song der Welt. Und jeder, der bei mir zu Gast ist, hat seinen Lieblingssong, wo er sagt, das ist der beste Song der Welt. Was wäre das bei Ihnen?
Oh wei. Oh wei.
Du musst ja jetzt nicht Michael Jackson Nummer sein eigentlich, ne?
Nee. Also jetzt hängt immer, ja, wird's auch gleich kommen. Aber ich schwanke jetzt zwischen Deborahs Theme von Ennio Morricone aus Once Upon a Time in America. Es war einmal in Amerika. Das ist aber furchtbar elegisch und dann.
Das würde die Playlist sprengen irgendwie.
Das würde, genau, dann machen wir I Just Can't Stop Loving You.
Auch eine schöne Nummer.
Das richten wir genau mit Sheila Garrett und ich fühle mich wieder wie damals in meinem Kinderzimmer.
Ja, bei musikalischem Entertainment ist es ja schon früher so gewesen, dass die Rapper einfach immer welche Feature-Songs gemacht haben und dann bekannte Leute Unbekannten ein Forum geboten haben. Das war ja auch die beste Marketingmaßnahme, oder? Für einen Neueinstieg ins Business.
Genau, das ist übrigens, ich will gar nicht auf Ihre Frage antworten, weil bei Rap fängt mir immer was ganz anderes ein. Da fällt mir ein, kennen Sie diese wunderbare Serie von Baz Luhrmann über die Geschichte des
Hip-Hop? Hätte
ich was gesagt, des, ja, genau.
Ja, ja.
Wie heißt sie? The Other Side oder The Dark Side? Nee. Oh Gott, also findet jeder jedenfalls, hat totaler Flop gewesen, hat niemand, glaube ich, geguckt. Ich kann nicht allen, die hier hören, nur, also Baz Luhrmann, Netflix.
The Evolution of Hip-Hop, so, glaube ich, ne?
Ist aber keine Doku-Serie, sondern ist eine total kreative Serie. Und da kommt am Ende übrigens, das war der schönste Moment für mich, wenn habe ich gelernt, sozusagen, wo der Hip-Hop eigentlich herkommt, ja, also wo das Ganze herkommt. Und dann kommt irgendwann dort das Hineingespielte von Michael Jackson, wo ich dachte, wow, da kommen die Welten zusammen, da merkst du, da verstehst du, wo eigentlich das alles herkommt, was du dann entsprechend hast. Also genau. ich habe jetzt einfach die Frage ignoriert und das musste ich loswerden.
Aber man muss ja sagen, man kann im Entertainment-Bereich eigentlich unterm Strich nichts neu erfinden. Es geht nur darum, zeitgemäß bestimmte Bausteine, die schon Aristoteles auf dem Zettel hat, in neuer Form zusammenzusetzen, oder?
Ja, das ist so ein bisschen die Aussage, wie im Leben gibt es eigentlich nur drei Geschichten und so. Das stimmt auch. Das ist so, ne? Also eigentlich hat er ja gesagt, es gibt nur zwei Geschichten. Entweder sterben alle oder am Ende leben alle. So, ja. Das kann ich natürlich machen. Die wahre Kunst ist natürlich die Differenzierung und das Detail. So, unser Leben ist ja sehr vielgestaltig und klar ist alles zurückführbar auf bestimmte generelle Methoden und Modelle. Das können übrigens auch Algorithmen inzwischen ganz gut erkennen. Also ob ein solcher eine Geschichte einem Verlauf, einem klassischen Verlauf, einem Story Arc, wie man das sagt, ja, sozusagen folgt. Das kann man machen. Aber ich kann natürlich der Reiz und das, was Leben kennzeichnet oder was tolle und große Geschichten kennzeichnet, ist, das sieht zwar genauso, also das sieht genauso aus wie immer, aber es ist dann doch was ganz anderes, ja, weil es ja letztendlich um Experiences, weil es um Erlebnisse geht. Dieses Denken, wenn die Wachowski damals, waren das Brüder? Damals waren es Brüder jedenfalls, genau. Wenn die Geschichte sozusagen von Rainer Werner Fassbinder, Welt am Draht, neu verfilmen, sagst, oh ey, das war damals schon so eine elendlange Serie und das war, naja, und dann machen die da was drin und ich sitze halt im Kino und krieg mit, das ist eigentlich der VR-Film schlechthin, ja, so und kriege das mit. Und es ist die alte Geschichte. Das ist genau die gleiche Geschichte, die der Rainer Werner Fassbinder in den 70ern erzählt hat. Und es ist eine völlig neue Geschichte, ein völlig neues Erlebnis. Das heißt, es geht wirklich darum, ich kann sozusagen bestimmte Story-Arcs, bestimmte Bögen haben, auch in der Musik bestimmte Klangfolgen und so weiter kann ich machen. Aber das Verändern einer einzigen Folge führt dann dazu, dass ein ganz neues Kunstwerk entsteht. Und da geht es, Das ist eher das Zusammensetzen, das Spektakuläre. Und da sind Algorithmen übrigens, was das Konventionelle angeht, das können sie sehr gut. Wenn sie einen neuen Beatles-Song können, sie kann ein Algorithmus heutzutage richtig klasse schreiben. Sozusagen, und deshalb wird auch sowas, das wird auch später, wenn wir uns mal daran gewöhnt haben, dass der Autor eben dann Algorithmus heißt, das wird auch so kommen, dass unsere Hitparaden, unsere Charts, wenn es sie dann noch gibt, werden auch dadurch durchsetzt sein. Das ist in Ordnung. Aber die wirklich tollen Sachen, dieses, wo Momentum generiert wird, etwas passiert, was wir noch nie gehabt haben. Das ist ja nicht, dass da einer neue Töne erfindet, sondern dass jemand ein neue Hörerfahrung schafft. Jede Wette, dass das kein Algorithmus sein wird.
Ja. Was ich ja wirklich klasse finde, ist auch, dass Erfolg in diesem ganzen Entertainment-Bereich einfach unbegrenzt vorhanden ist. Und am schönsten finde ich es, gerade habe ich mich ein bisschen durch mein neues Buch mit Büchern beschäftigt, dass du teilweise brauchst du 4.000 Exemplare, die du in der Woche verkaufst, um auf der Bestsellerliste Platz 1 zu sein. Und teilweise aber auch über 1 Million, weil wenn John Grisham veröffentlicht, dann ist plötzlich der Abstand zwischen Platz 1 und 2 so groß, dass du denkst, das gibt's doch gar nicht. Aber es ist eben Erfolg für alle da. Und was ich auf meinem kleinen Weg, der mir noch bevorsteht, jetzt gerne mit hätte, ist so für meine Träume so eine kleine Entertainment-Trickkiste. Was braucht ein Entertainment-Brand, um in dieser neuen digitalen Welt zu bestehen? Muss ich jetzt auf alle Kanäle gehen? Was muss ich da machen? Und was sind die wichtigen ersten Schritte?
Genau, Sie wollen die 900 Seiten Formel meines,
genau, ich will die Weisheit jetzt hier voll abgreifen.
Wie viel Sekunden?
Ich sage Ihnen ja ganz ehrlich,
ich will ja antworten. Also für mich ist das ist jetzt eines der ältesten Rezepte, aber das gilt weiterhin in digitalen, postdigitalen, prädigitalen, es geht in allen Zeiten. Sie müssen sich klar werden, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich machen wollen. Und wenn sie sich dessen klar sind, dann ist das so, dass das Menschen gefallen muss. Ja, sie können das entweder, können sie sozusagen sich erst überlegen, was gefällt den Leuten und dann versuchen sie das anzubieten. Das passiert ja bei den Popbands, bei den Castingbands und so weiter. Da ist das ja so, da wird sozusagen auf den Kunden ausgerichtet. Das ist ja nicht sustainable. Das ist ja nicht langfristig. Das merkt man ja auch nur so. Aber Sie müssen sich halt überlegen, wer sind Sie, was können Sie, und dann, für mich ist immer die Sache, wenn ich das meinen Freunden erzähle, wenn ich das Bekannten erzähle, interessiert Sie das eigentlich oder merkt man, dass die Augen schon woanders hingehen? Und wenn das Sie interessiert, dann finde ich persönlich, ist das Potenzial da. Dann ist es natürlich immer noch unklar, ob das, was ich da mache, ob das wirklich viele Leute erreicht. Aber über diesen Schlüsselfaktor Authentizität zu sagen, das ist das, was ich erzählen wollte, das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, das bleibt so. Wenn Sie jetzt sagen, okay, also das war jetzt auch für Sie, ne? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Natürlich kann man immer noch, die schlimme Frage ist, wer bin ich eigentlich?
Das ist eine Frage, mit der man sich irgendwie ein ganzes Leben beschäftigt. Und natürlich ist man nicht mehr richtig authentisch, wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, aber so ein großes Maß an Authentizität zu behalten, das ist die Herausforderung. Und was mir ganz gut gefällt, weil immer ganz viele Leute sagen, ja, heutzutage, du musst ja gar nichts mehr können. Ich finde, und da sind wir wieder bei den Live-Shows, gerade da ist ein bisschen Erfahrung schon nicht das Schlechteste. Und was Sie auch gesagt haben, was will man machen und was soll den Leuten gefallen? Es muss ja nicht allen gefallen. Und ich habe neulich noch einen schönen Satz gelesen von Miles Davis, einer der größten Jazzmusiker, die wir hatten. Der sagt, hab keine Angst vor Fehlern. Es gibt keine Fehler.
Trial and Error, das ne? Jetzt muss ich, was habe ich was gelernt, weil das ist tatsächlich etwas, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, ich habe angefangen, als wir digital anfangen mussten, hier dann umgestellt auf dem Hörsaal, den wir verlegt haben, habe ich eben angefangen gesagt, so habe ich hingestellt, im Grunde geredet wie im Hörsaal, die große Geste geschwungen und so weiter. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das entsprechend gar nicht richtig funktioniert. Guck mal, das bin aber nicht ich jetzt, ne? Der anruft. Das ist alles live.
Ja. It's all live. Wir schneiden auch nichts. Da war FaceTime. Ich darf jetzt nicht sagen, wer angerufen hat. Geht gleich Mittag zu Hause.
Okay. Nein. Okay, hat sich jemand beschwert? Nein. Wegen Thomas Gottschalk.
Nein, alles gut.
So, und und da habe ich das umgestellt und dann hat man plötzlich, dann habe ich eben plötzlich gemerkt, das funktioniert einfach so nicht. Und das ist die große Geste, die unter bestimmten Umständen, auf der großen Bühne macht das Sinn, aber im digitalen Hörsaal musst du es anders machen. Und dann, wer bist du an dem digitalen Hörsaal? Und da habe ich angefangen zu reden. Und das ist gar nicht so anders, wie ich jetzt entsprechend rede. Und ich glaube, dass das viel, viel besser ankommt. Und das bin ich. So, das bin ich. Natürlich muss ich auch was zu sagen haben, sonst verlassen die Studierenden den Hörsaal mit allem Recht der Welt. Und genauso würden müssen die Hörer jetzt entscheiden, ob sie eigentlich sagen, stopp, stopp, stopp. So. Aber das ist sowieso die Basis. Die Basics, die muss ich drauf haben. Aber ansonsten ist es so, ich muss also einen Weg finden, rauszufinden, wer ich bin. Das heißt, den Studierenden auch immer, sie müssen rausfinden, wer sie sind. Und dann machen sie ganz viele Fehler. Die mache ich jeden Tag. Ich muss das alles auf Englisch halten. Und sie merken schon, mein Deutsch ist schon nicht fehlerfrei. Und dann kann sich ja vorstellen, wie das auf Englisch sich anhört. So, aber ich sage eben, Leute, that's life. Das ist eine Reise voll von Fehlern, die wir machen durchs Leben. So, das macht das Leben aus. Und insofern brauchen sie gar keine Angst haben. Und tatsächlich ist es so, dass dann Leute anfangen zu reden im Hörsaal, im digitalen Hörsaal, auch vor 300 Zuhörern. Ja, dann sagen, okay, ich habe was Blödsinn erzählt, aber so what? Aber ich habe was erzählt und das ist gut. Und das finde ich persönlich gut. Übrigens, ich habe ja kurz für die großen Produzenten, also wer jetzt sagt, die müssen sich das auch überlegen, was sie können. Ja, aber die müssen natürlich dann immer in Abhängigkeit von dem Budget auch die Entscheidung treffen. Das heißt, da reicht es nicht nur zu sagen, ich finde jetzt die und die Geschichte gut. Das sagt mir eben auch Entertainment Science. Ich kriege ein Gefühl dafür, was kann ich damit reinholen? Ja, und dann muss ich das zur Grundlage machen davon, was ich rausgeben kann. Und ich finde es unangemessen zu sagen, wenn jemand dann sagt, so, ich glaube, dass ich das werde ich irgendwie 20.000 Zuhörer haben und da kann ich so und so viel Geld monetarisieren, dann zu sagen, dafür will ich aber einen riesen Bohai machen und ein riesen Budget haben und so weiter. Das kann ich machen, wenn ich große Kunst mache. Das ist in Ordnung, weil dann muss es mir irgendjemand bezahlen und dann hat auch die Gesellschaft den Anspruch darauf, das ist in Ordnung. Aber ansonsten, finde ich, muss man da dann auch, das ist auch ein Learning von Entertainment Science, finde ich, man kann alles machen. Entertainment Science sagt, das und alles ist möglich, aber es gibt ja halt ein Gefühl dafür, was ist ökonomisch damit verbunden.
Vielen, vielen Dank für den Besuch hier im Podcast. Ich habe auch jetzt wieder viel dazu gelernt. Ich lerne bei jedem Podcast dazu. Und das Schöne ist jetzt bei der neuen Staffel nach dem Relaunch, ich schneide ja jetzt auch nicht mehr. Und ich versuche auch nicht mehr so zu reden wie im Radio, nachdem mir jemand gesagt hat, du, Podcast ist kein Radio. Und das macht mich selber sehr, sehr entspannt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich in den virtuellen Hörsaal nach Münster. Und hoffentlich können wir bald wieder gemeinsam entspannt ins Kino gehen. Ja. Vielen Dank, Herr Professor.
Vielen, vielen Dank für die Zeit und die Gelegenheit. Freue mich darauf aufs nächste Gespräch. Dankeschön. Tschüss.
Das war doch wieder ein spannendes Gespräch, oder? Das Buch des Professors Entertainment Science und seinen Lehrstuhl verlinke ich dir in den Shownotes. Und war auch wieder eine überraschende Bester Song der Welt Nummer. Michael Jackson und Cedar Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Eine schöne Nummer. Mehr beste Songs der Welt auf dem Spotify-Kanal, auch den verlinke ich dir. Wenn du Lust hast, folg mir auf Instagram oder Facebook. Falls du Zeit hast, hinterlass gern einen Kommentar zur Folge. Will nicht vergessen, Montag 20 Uhr immer ein Insta-Live auf meinem Kanal. Und was natürlich besonders schön ist, wenn du den Podcast auch auf deinem Portal ehrlich bewertest. Jede Bewertung verschafft dieser Show noch mehr Sichtbarkeit. Mehr meiner Geschichten aus der Welt des Entertainments findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen oder natürlich in jeder anderen Folge dieses Podcasts. Danke dir fürs Hören heute. Sagt man jetzt eigentlich in der Welt des Entertainments oder in der Welt des Entertainment und in jeder anderen Folge dieses Podcasts oder Podcasts? Ich müsste nochmal mit Bastian Sick sprechen. Der Dativ ist dem Genitiv oder wie war das nochmal? Ich google das. Danke dir jetzt erstmal fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal. Dein Ingo.